Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Europe Regulates hat so ein bisschen einen negativen Geschmack und ich möchte ihn vielleicht ein bisschen entschärfen, diesen negativen Geschmack, weil vieles von den Regulativen hat dazu geführt, dass Innovation auch wirklich getriggert wurde.
Weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Einen schlanken Staat. Diese Forderungen verbinden Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik. Ihre gemeinsame Sorge? Ein zu viel an Regulativen könnte wirtschaftliches Wachstum bremsen und Innovation verhindern. Wie viel Regelwerk braucht Europa? Und wie viel hält es aus? Darüber spricht Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, im Presse-Podcast. Es geht um den schmalen Grat zwischen notwendiger Kontrolle und lähmender Überregulierung, um die Bedeutung von Überwachung für die sichere Einführung neuer Technologien und um Europas Rolle in einer Welt, in der Technik zunehmend werteorientiert gestaltet werden muss. Das Interview für die Presse führt Christian Lenoble.
Wenn man sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Gesinnung von Unternehmensführern, Wirtschaftsforschern und Politikern begibt, wird man heutzutage in einem Punkt mit Sicherheit fündig: Entbürokratisierung. Also auf diese Forderung können sich Entscheidungsträger aller Couleurs inhaltlich bestens einigen. Und der Ruf nach einem Rückbau der Bürokratie in Europa wird dabei umso lauter, umso mehr Regelwerke vom EU-Parlament vom Stapel gelassen werden. Stichwort AI Act, Lieferkettengesetz, name it. Behindert die vermeintliche Regulierungswut in Europa Innovation und wirtschaftliche Effizienz? Oder sind die jüngsten Regeln und Leitlinien vielmehr eine Notwendigkeit, um neue Technologie sicher und werteorientiert verfügbar zu machen? Diese Fragen wollen wir heute möglichst unpolitisch und differenziert diskutieren. Ich darf dazu herzlichst im Pressetonstudio Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, begrüßen.
Herr Lenoble, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Herr Haas, ein kleines Rechenbeispiel zum Aufwärmen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica hat eine Hochrechnung angestellt. Demnach geben Österreichs Unternehmen im Durchschnitt 2,5% ihrer Umsatzerlöse für die Einhaltung bürokratischer Vorschriften aus. Die Industriellenvereinigung schlussfolgert in einer Presseaussendung, dass diese Mittel für Investitionen und Innovationen fehlen. Was halten Sie von dieser Rechnung und vor allem von der Conclusio?
Zunächst einmal vielen Dank für dieses Gesprächsthema. Ich halte es für sehr relevant und wie Sie selber gesagt haben, es ist praktisch in allem Munde und es herrscht also selten gesehene Einigkeit bei vielen Wirtschaftslenkern. Aber es ist wert, dass man das Thema versucht, ein bisschen aus größerer Flughöhe mal unaufgeregt zu betrachten. Nachdem Sie diese Zahl gebracht haben, die Studie von Economica, möchte ich schon gern dazu sagen, dass sie etwas irreführend ist, weil man erweckt damit den Eindruck, dass diese 2,5% an Bürokratieaufwand, wie das genannt wird, eben disponibel wären, sind sie aber nicht, sondern ungefähr 70%, vielleicht sogar etwas mehr davon, gehen für Dinge drauf, auf die man wohl nicht würde verzichten können oder wollen, nämlich für die Erfüllung von Steuerrecht, Abgabenrecht, Rechnungslegung, Vorschriften in der Buchhaltung, für das Thema Jahresabschluss, für das Thema Steuererklärungen oder für das Thema Einhalten von Arbeitsrecht, also Kollektivverträge einhalten, anmelden, abmelden, der Sozialversicherung etc. oder verschiedene Berichtspflichten. Man kann natürlich darüber argumentieren, dass das vielleicht ein wenig schlanker sein könnte und das könnte es auch, aber diese 2,5% sind eben nicht vollkommen unnötig und vollkommen disponibel. Insofern, glaube ich, ist diese Klarstellung notwendig, sonst geht man davon aus, dass das eben in diesem Umfang auch tatsächlich als Effizienzpotenzial zur Verfügung stehen würde. Das tut es aber gar nicht.
Also wenn dieser kausale Zusammenhang, der hier hergestellt wurde, nicht so richtig gilt, dann versuche ich es mit einer anderen Rechnung. Was Europa betrifft, zeigen Bürokratieindizes, dass die Anzahl von Gesetzen, Paragraphen, Absätzen und Normseiten in den letzten 20 Jahren massiv angestiegen sind. Das ist also ein objektives Faktum. Interessant ist auch die subjektive Einschätzung der betroffenen Unternehmen. Da gibt es eine aktuelle Investitionsumfrage der Europäischen Investitionsbank. Demnach 6 von 10 EU-Unternehmen bezeichnen den Bereich Unternehmensregulierung als stärkstes Investitionshindernis. In Österreich sind es sogar 7 von 10. Was läuft da falsch?
Diese Studien sind bekannt, sie sind aber nicht weiter verwunderlich und man sollte hier vorsichtig sein, dass man nicht Meinungen von Fakten irgendwie sauber trennt, weil was Sie hier zitieren ist, was ist die statistische Meinung, die vorherrscht, aber das hat nicht unbedingt etwas mit den reinen Fakten zu tun. Vielleicht versuchen wir das Thema ein bisschen auszubreiten, damit wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Also die gelebte, die gefühlte Praxis ist genauso, wie Sie sie zitieren. Man fühlt sich eben überreguliert, weil die Anforderungen für Unternehmen, um all diese Anforderungen letztlich erfüllen zu können, steigen immer mehr und das ist sicher kein guter Trend und man wäre gut beraten dabei, dementsprechend Einhalt zu gebieten bzw. in die richtige Dimension zu lenken. Ich würde aber gern vom Grundsatz her beginnen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass man irgendwie alles, was aus Brüssel kommt, sozusagen wie den Leibhaftigen sieht. Und wenn man das nur nicht hätte, wäre die Welt in Ordnung. Das ist so nicht. Überlegen wir uns mal, warum gibt es denn eigentlich Regeln? Oder anders gefragt, was wäre denn, wenn es gar keine Regeln gäbe? Dann würden wir heute alles, was wir so als gesellschaftlich akzeptiert sehen, nicht haben, sondern es wird das Recht des Stärkeren gelten. Recht und Ordnung gibt es nicht mehr. Und das gedeihliche Zusammenleben von Menschen funktioniert eben nur dann, und zwar wirklich nur dann, wenn es entsprechende Regeln gibt, die auch eingehalten werden. Und dieser Grundsatz, den sollte man schon im Hinterkopf haben und das auch als wirklichen Wert sehen, insbesondere auch der europäischen Leitkultur. Wir haben eben Regeln im Umgang miteinander und das Einhalten dieser Regeln ist die Grundlage letztlich der Gesellschaft. Das, was es zu diskutieren gilt, ist, wie viel davon ist eben hilfreich und sinnvoll und wie viel davon ist dann eben vielleicht schon ein bisschen zu viel. Und vielleicht darf ich das so ausführen, die Politik hat immer die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu definieren, damit eben ein gedeihliches gesellschaftliches Miteinander möglich ist und eine gesellschaftliche Entwicklung möglich ist. Und die Politik wäre gut beraten, sich auch genau zu überlegen, was möchte ich erreichen und wie erreiche ich das dann? Vielleicht dazu später dann noch ein bisschen mehr. Europa ist gut dabei, nämlich wirklich gut dabei, gesellschaftspolitische Ziele zu erkennen, auch auszuformulieren und dann den Versuch zu unternehmen, das in entsprechende Regeln und Vorschriften zu gießen. Europa ist aber nicht gut dabei, und das muss man wirklich auch in dieser Deutlichkeit sagen, sich bei der Umsetzung dieser verschiedenen Regulative dann auch die notwendige Mühe zu geben. Ich darf vielleicht ein Beispiel Ihnen teilen. Vielleicht sogar zwei, wir können auch mehrere nehmen, aber zwei, die gerade intensiv diskutieren. Das eine ist die CSRD. Da geht es darum, Nachhaltigkeitsberichterstattung einzuführen und auch entsprechend prüfen zu lassen. Grundsätzlich möchte man damit die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die gleiche Ebene stellen wie die Finanzberichterstattung. Und das ist ein politisches Ziel, ein gesellschaftspolitisches Ziel, wenn Sie so wollen, damit Unternehmen, Wirtschaftstreibende halt ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt auch entsprechend nachkommen. Das kann man als politisches Ziel auch gerne so festhalten. Da wird es auch gar nicht so viele geben, die das grundsätzlich für falsch halten. Was man sich aber nicht so gut überlegt hat, ist, wie mache ich es denn dann tatsächlich? Was bedeutet es konkret an Aufwand für die Unternehmen? Und wie kann ich diesen Aufwand auch in einem vernünftigen Rahmen halten? Weil allein die Anzahl der Datenpunkte, die zu sammeln sind, ist also ganz enorm. Und egal mit welchen Unternehmen Sie sprechen, das bedeutet wirklichen Aufwand. Also ich spreche jetzt für unsere Unternehmergruppe, die ich repräsentiere. Wir müssen deswegen ungefähr 2,5 bis 3 Personen reservieren, die machen eigentlich nichts anderes, als diese Daten sammeln und daraus eben die Berichterstattung zu bauen. Und das dient letztlich nicht irgendwelchen Maßnahmen, die umgesetzt werden, sondern das dient der Berichterstattung. Und da muss man die Themen voneinander trennen. Also, dass man Dinge tut, damit man nachhaltiger wird, das würde wahrscheinlich eh noch jeder oder fast jeder unterschreiben wollen. Wie viel Aufwand ich für die Berichterstattung brauche, ist ein anderes Thema. Und das ist schon ein bedeutsamer Faktor. Und wo man aus meiner Sicht, insbesondere in Österreich, bei der Durchführung vielleicht noch nicht ganz bis zum Ende durchgedacht hat, ist, wie ich dann die Prüfung dieser Nachhaltigkeitsberichte tatsächlich mache. Weil Österreich ist ja sehr säumig bei der Umsetzung in nationales Recht. Das Nachhaltigkeitsberichterstattungsgesetz war ja in der Begutachtung. Begutachtungsfrist ist zu Ende, aber es ist noch nicht veröffentlicht. Und was aber in dem Entwurf schon zu sehen ist, ist, dass die Umsetzung etwas wenig Detaillierungsgrad aufweist. Zum Beispiel ist die Öffnungsklausel Das heißt, die Möglichkeit, dass unabhängige Drittprüfer diese Nachhaltigkeitsberichte prüfen, ist nicht zu Ende formuliert. Da wird vieles offen gelassen, insbesondere das Berufsrecht, was de facto bedeutet, dass eben der Markt nicht geöffnet ist, so wie das derzeit steht. Und dann bedeutet es für die Unternehmen in Österreich, dass halt der Wettbewerb eingeschränkt ist und das Preisniveau für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte entsprechend hoch. Und das ist eins der klassischen Beispiele dafür, dass man bei der Umsetzung nicht bis zum Ende denkt und dadurch der Aufwand unnötig groß wird. Zweites Beispiel, das Lieferkettengesetz oder CS3D, wie das im europäischen Jargon heißt. Da ist das Ziel, man möchte sicherstellen, dass Unternehmen eine Verantwortung für ihre Lieferkette übernehmen. Kann man als politisches Ziel auch so sehen? Ich möchte es gar nicht werten. Aber was man sich nicht überlegt hat, ist die Umsetzung. Warum? Weil ein europäisches Unternehmen das gar nicht machen kann, die gesamte Lieferkette verantworten, dort durchsetzen, dass entsprechende Regeln eingehalten werden, vor allem die Berichterstattung dann so erfolgt, dass man das konsolidieren kann. Das hat man sich nicht gut überlegt. Da wäre es viel besser gewesen oder wäre noch viel besser, wenn man sagt, okay, ich muss nur von den Mitgliedern meiner Lieferkette entsprechende Zertifikate verlangen, die sagen, ich halte gewisse Regeln ein, dann wäre das vom Aufwand her jedenfalls gut verdaubar. Aber so ist es eben nicht aufgesetzt und deswegen gut gemeint, aber leider nicht so gut umgesetzt. Also bei diesen Themen ist die Kritik, die man hört, mit Sicherheit durchaus gerechtfertigt. Aber eben nicht bei allen Themen, die daherkommen. Nicht alles, was aus Brüssel kommt, ist eben der Leibhaftige.
Wobei Stichwort Brüssel und Lieferkettengesetz, da gibt es ja auch eine Selbsterkenntnis der EU, also will ich die Omnibusverordnung interpretieren. Also da ist man dann draufgekommen, dass vielleicht eine signifikante Anzahl von Unternehmern nicht diesen Regelungen unterworfen sein sollten, damit das Ganze auch praktikabel ist. Also das ist eine Maßnahme zur Entbürokratisierung.
Ja und nein. Also es ist durchaus gut und wichtig, dass man hier eine Nachdenkphase nochmal eingelegt hat. Es ist noch nicht fertig, deswegen sollte man jetzt noch nicht den Stab drüber brechen. Aber wenn es dann nur als Konsequenz hat, dass weniger Unternehmer diese Berichtspflicht haben, dann ist es falsch. Weil das Problem ist, wie kann ich dieser Berichtspflicht nachkommen? Und den Hebel haben die Unternehmen in Europa gar nicht, dass sie über die ganze Lieferkette das garantieren können. Da braucht es ein anderes Konzept und der Vorschlag, den ich vorgemacht habe, ist ernst gemeint. Also Lieferanten sollten sich zertifizieren lassen können, dass sie gewisse Grundregeln einhalten und das Sammeln dieser Zertifikate müsste genügen, um für die Lieferkette dann einen entsprechenden Nachweis zu haben. Wenn man das anders organisiert, ist der Aufwand wirklich enorm hoch und aus meiner Sicht nicht wirklich gut vertretbar. Ich möchte vielleicht an der Stelle nachschießen, dass die Diskussion über Verordnungen sich nicht auf Europa konzentrieren sollte. Da gibt es Kritikpunkte, die wir auch diskutiert haben, sondern man soll auch sozusagen vor der eigenen Tür kehren. Und auch in Österreich gibt es diesbezüglich mit Sicherheit Verbesserungsbedarf. Und der ist durchaus vielfältig.
Also nicht nur die nationalstaatliche Umsetzung von EU-Verordnungen, sondern auch das eigene Regelwerk im Staate.
Das ist so, ja. Also Österreich hat ja einen gelebten Föderalismus, lassen Sie mich das so formulieren, und der hat sicher seine Vorzüge, hat aber auch seine Nachteile, weil manche Dinge sind eben dann nicht nur bundesweit geregelt, sondern eben hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln und das ist teilweise nicht ganz nachvollziehbar, auch technisch zumindest nicht ganz notwendig und sorgt jedenfalls dafür, dass es unnötige Zusatzaufwendungen gibt. Ein Beispiel, es gibt in jedem Bundesland ein eigenes Aufzugsgesetz und auch ein nationales Aufzugsgesetz, obwohl die Produkte überall die gleichen sind, auch gleich betrieben werden, versteht man also nicht unbedingt. Das müsste so nicht sein. Oder warum hat jedes Bundesland eine eigene Bauordnung? Warum muss das wirklich so sein? Da kann man zwar verschiedene Argumente dafür ins Feld bringen, aber wenn Sie ausreichend Abstand haben zu dem Thema und sich das ansehen, ist es nicht unbedingt einleuchtend. Also der Föderalismus ist auch ein Treiber der Komplexität und führt dazu, dass Aufwände halt manchmal größer sind, als sie sein müssten.
Ich möchte gern von diesem österreichischen Beispiel nochmal kurz zurück auf Europa und vor allem das Ganze in einen globalen Kontext stellen. Da gibt es diesen markanten, viel zitierten Sinnspruch: America innovates, China replicates, Europe regulates. Markig auf den Punkt gebracht. Dahinter steht die Idee, dass zumindest Ökonomen und Unternehmensvertreter diesen überbordenden Regulierungen, Sie haben das anders formuliert, aber einen Teilschuld am fortschreitenden Niedergang der europäischen Wirtschaft geben. Und dann wird gern die Zahl zitiert, dass Europas Anteil am Welt-BIP sich seit 1980 halbiert hat. Sie haben ja schon darauf geantwortet zum Teil, dass man das nicht einfach nur als Überregulierung so stehen lassen kann. Aber mich interessiert Ihre Einschätzung. Sie sind viel in China unterwegs. Der Vergleich zwischen dem europäischen Zugang zur Idee der Regulierung und zum Beispiel dem chinesischen, oder wir kommen sicher auch noch auf den amerikanischen zu sprechen.
Ja, sehr gern. Also der Spruch ist natürlich allbekannt und wird sehr gerne verwendet. Ich möchte ihn aber grundsätzlich in Abrede stellen. Lassen Sie uns das einmal wirklich analysieren, ob es sich tatsächlich so verhält, wie hier behauptet wird. Die erste Behauptung ist, America innovates. Lassen Sie uns mal ein paar Kerntechnologien durchdenken, ob das tatsächlich der Fall ist. Also wenn Sie zum Beispiel KI nehmen. KI wurde nicht von Amerikanern erfunden, sondern als Wegbereiter der KI gilt eigentlich Alan Turing, das war ein Brite. Oder wenn es darum geht, Elektromobilität, alle sprechen über den Herrn Musk, aber jetzt kann man darüber debattieren, wann Sie ein Fahrzeug als Fahrzeug sehen oder nicht. Also entweder war es ein Brite oder ein Deutscher, aber sicher kein Amerikaner. Und wir könnten da diese Liste beliebig weit fortsetzen. Computer zum Beispiel, die ersten Rechenmaschinen wurden in England erfunden, die ersten echten Computer in Deutschland. Und da könnte man jetzt viele weitere Beispiele bringen. Deswegen ist meine Behauptung, wirklich neue Technologien werden typischerweise nicht in Amerika erfunden, sondern Amerika ist gut vielleicht beim Kommerzialisieren, aber nicht unbedingt beim Innovieren. Beim Innovieren sind Europäer schon sehr, sehr gut und nicht nur in der Vergangenheit gewesen, sondern das ist eine Stärke, die der europäische Ingenieur, wenn Sie so haben, auch heute noch hat. Und das sollte auch die Grundlage sein für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Die zweite Behauptung ist, China replicates. Und das wäre vor 10 Jahren vielleicht noch ein wirklich zutreffender Sinnspruch gewesen. Ich möchte es aber auch in Abrede stellen. Warum? Es gibt heute einige Schlüsseltechnologien, wo die Chinesen nicht mehr nur nachbauen, sondern mittlerweile ganz, ganz vorne dabei sind oder sogar den Markt entsprechend dominieren. Ein Beispiel, Batterietechnologie. Da spielt Europa de facto kaum eine Rolle. Amerika eine ganz kleine Rolle. Die Technologie kommt aus China und aus Südkorea im Wesentlichen. Muss man schon als klassisches Gegenbeispiel dafür sehen. Oder wenn es um das autonome Fahren geht, also mit Ausnahme von Waymo in den USA, gibt sonst also niemand, der auf dem Niveau ist wie die Chinesen. Und die Entwicklungsgeschwindigkeit ist dort ganz anders als in Europa oder in den USA zum Thema autonomes Fahren. Oder wenn es darum geht, verschiedene Anwendungen der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, da sind die Chinesen wirklich vorne und setzen das auch in einem Umfang ein. Davon könnte man bei uns also nur träumen oder zumindest Albträumen, um ehrlich zu sein.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Oder wenn es zum Beispiel um das Thema generative künstliche Intelligenz geht, also DeepSeek in aller Munde, da haben die Chinesen etwas geschafft, das hätten die Amerikaner niemals für möglich gehalten. Die Amerikaner haben gemeint, sie sind da Jahre voraus. Da ist mittlerweile der Lack ab. Das ist nicht so, dass die Chinesen nur nachbauen. Also sie nehmen das, was sie am Markt finden und entwickeln mittlerweile auf dieser Basis sehr, sehr rasch und entschlossen weiter. Man sollte das tatsächlich nicht unterschätzen. Oder wenn Sie heute in ein modernes Fahrzeug einsteigen, und ich spreche von PKWs, Fahrzeugelektronik und Fahrzeugsoftware, ist in China auf einem besseren Niveau als in Europa mittlerweile, muss man ganz neidlos sagen. Die haben halt die ganzen Thema der Vergangenheit nicht mehr dabei, also kein Heritage, das sie mitnehmen müssen, sondern haben das halt from scratch neu entwickelt. Und die Funktionalität und die Zuverlässigkeit ist eine andere als bei den europäischen Systemen, muss man ganz offen und neidlos anerkennen. Also China replicates stimmt aus meiner Sicht so nicht mehr.
Bleibt uns noch Europe regulates.
Ja, das ist vielleicht.
Sie haben ja vorher gesagt, dass Europa vielfach unterschätzt wird und rein faktisch durchaus ein Innovator oder sogar einer der größten Innovatoren ist. Da braucht es dann auch die Regulierungen?
Ja, Europe regulates hat so ein bisschen einen negativen Geschmack und ich möchte ihn vielleicht ein bisschen entschärfen, diesen negativen Geschmack, weil vieles von den Regulativen hat dazu geführt, dass Innovation auch wirklich getrieben wurde, getriggert wurde. Lassen Sie uns ein Beispiel herausgreifen, zum Beispiel moderne PKWs mit all den Sicherheitseinrichtungen, die sie haben. Ohne den Druck der Regularien wäre das so gar nicht passiert. Heute haben sie in jedem Fahrzeug zig Airbag-Systeme drin, ABS, ESP, diverse Assistenzsysteme, Notrufsysteme, sichere Fahrgastzelle etc. Das würde es so nicht geben, wenn es keine Regulative geben würde. Oder der Ausstoß von verschiedenen Schadstoffen beim PKW, wenn es keine Regulative gäbe, dann würde das auch nicht so sein. Das heißt, da war die Vorgabe des Regelgebers jeweils ein entsprechender Innovationsmotivator und hat Innovationen entsprechend getriggert. Das heißt, regulative, intelligent und gut vorgegeben, können auch entsprechende wirtschaftliche Entwicklung triggern. Und das sollte man an der Stelle auch nicht vergessen. Und ich darf vielleicht ein weiteres Beispiel herausgreifen. Wie ich jung war, und das ist mittlerweile schon ein paar Jahrzehnte her, war das Thema saurer Regen noch ein großes. Also die Wälder in Österreich in Mitleidenschaft gezogen. Warum? Wegen Schwefeldioxid in der Atmosphäre. Dann gab es halt neue Regeln und das gibt es nicht mehr, das Problem. Das gibt es nicht mehr, weil man halt Filtertechnik einsetzt, die dieses Problem beseitigt hat. Oder FCKW, die früher halt für Spraydosen und sonst was verwendet wurden, gibt es auch nicht mehr.
Und das Ozonloch hat sich geschlossen.
Und das hätte es auch nicht gegeben ohne entsprechende Regulative. Das heißt, das sind positive Beispiele dafür, dass manchmal Regelwerk wichtig und hilfreich ist, um halt eine entsprechende Entwicklung voranzutreiben. Und das treibt auch Innovationen. Weil FCKW wurden dann halt durch andere Stoffe, die minder gefährlich sind, ersetzt. Und zeigt ganz klar, dass sowas auch eine positive Wirkung entfalten kann. Und dann möchte ich noch eine Lanze brechen für die Chinesen, weil ich bin auch seit 2 Jahrzehnten oft in China. Und in den ersten Jahren, wo ich in China war, haben sie niemals die Sonne gesehen. Warum? Weil so viel Smog war in den Großstädten, dass die Sonne nicht sichtbar war. Und zwar am helllichten Tag. Ja, höchstens eine etwas hellere Fläche am Himmel, aber mehr nicht. Heute, wenn Sie in Shanghai sind, Sie sehen tatsächlich wieder den Himmel. Und das sind die Fortschritte in der Luftreinhaltung, die es auch in China gibt. Also die Chinesen haben auch dazu gelernt und das sind bei der Umsetzung von manchen Dingen vielleicht etwas schneller und entschlossener als in Europa. Aber auch dort gibt es entsprechende Regeln und diese Regeln werden auch effizient umgesetzt.
Mich interessiert jetzt Ihre Einschätzung zu einem sehr artverwandten Thema. Und da gehe ich nochmal auf Amerika zurück, weil das in aller Munde ist. Ich spreche jetzt vom schlanken Staat oder Forderung an schlanken Staat. Da leitet ja jenseits vom Teich ein gewisser Elon Musk das Department of Governance Efficiency, kurz DOGE, sehr berühmt inzwischen. Und man rühmt sich in kurzer Zeit 100 Milliarden an Einsparungen erzielt zu haben. Ich frage Sie rhetorisch, braucht man in Europa auch eine Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, wo man vielleicht nicht mit der Kettensäge, sondern mit dem Skalpell agiert, um den moderaten Politiker Donald Trump zu zitieren? Was meinen Sie?
Ja, Sie haben da natürlich jetzt ein etwas provokantes Thema herausgegriffen. Also das Auftreten mit der Kettensäge auf der Bühne, wie der Herr Musk das macht, finde ich jetzt nicht den richtigen Weg, um ehrlich zu sein, weil es würde ja den Eindruck vermitteln, dass die Beamtinnen und Beamten in Amerika bisher halt entweder gar nichts gemacht haben oder nicht das Richtige, jedenfalls unsinnig wären und jedenfalls ersetzbar. Das ist allein von der Grundbotschaft her schon eine, die ich nicht unbedingt für besonders förderlich halte. Das, was auf jeden Fall hilfreich ist und was für jedes Unternehmen beispielsweise völlig selbstverständlich ist, ist, dass man Prozesse, Abläufe immer hinterfragt und versucht, sie zu verbessern, zu verschlanken, damit man eben Effizienzgewinne hat. Und das wäre selbstverständlich für jede Verwaltung auch ein Thema, dass man das immer wieder hinterfragt. Was kann ich sozusagen an Prozessen überhaupt weglassen? Wie kann ich Prozesse verschlanken? Wie kann ich letztlich weniger Aufwand für die Erreichung des gleichen Zieles notwendig machen? Und da würde man sich wünschen, dass man das in den verschiedenen Regierungen, nicht nur in Österreich, sondern eigentlich in ganz Europa auch genauso sehen würde und sich mit dem Thema beschäftigt. Weil eine Kritik, die immer wieder fällt, ist nicht ganz unberechtigt, dass man sehr schnell dabei ist, eben ein neues Regelwerk zu generieren, aber nicht so gut darin, eben das bestehende Regelwerk zu hinterfragen, ob möglicherweise durch verschiedene technische oder gesellschaftliche Veränderungen das eine oder andere gar nicht mehr notwendig ist. Und da wäre man gut beraten, wenn man sich zunächst mal überlegt, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Was ist das gesellschaftliche Ziel? Was ist dann die Maßnahme? Welche Auswirkungen hätte diese Maßnahme? Nicht nur im Sinn von, wie wirksam wird sie sein, sondern wie viel Aufwand ist es auch für die Wirtschaftstreibenden, die entsprechend umzusetzen? Wie kann ich sie dann tatsächlich auch umsetzen? Also bis zum Ende durchdenken, wie geht das konkret? Und dann auch die Wirksamkeitsüberwachung. Und man sollte das, glaube ich, bei jedem Gesetz, bei jeder Regel, die neu eingeführt wird, als Grundsatz anwenden, dass man sich halt einen gewissen Betrachtungszeitraum vornimmt und innerhalb dieses Betrachtungszeitraums halt die Wirksamkeit entsprechend überwacht und für den Fall, dass es nicht so funktioniert wie intendiert, dann entsprechend nachsteuert. Vielleicht darf ich an der Stelle auch ein Beispiel bringen, an dem man das, glaube ich, ganz gut sehen kann. Es geht um das Thema Gleichbehandlung. Equal Pay ist ein großes Thema, aus guten Gründen, weil es ja de facto nicht einsehbar ist, warum für gleiche Arbeit unterschiedliche Entlohnung herrschen sollte zwischen Mann und Frau. Also das politische Ziel, glaube ich, ist völlig unstrittig. Wenn man sich dann überlegt, was hat man bisher erreicht mit all den Vorgaben, die es heute schon gegeben hat, also Gleichbehandlungsgesetz in Österreich beispielsweise, der Gender Pay Gap ist dadurch im Wesentlichen nicht geschlossen worden, also das ist wirklich homöopathisch. Und dann muss man zur Kenntnis nehmen, dann ist das möglicherweise nicht das richtige Instrumentarium gewesen. Dann muss es an anderen Themen liegen. Nur diese Diskussion findet leider nicht statt, sondern es kommt jetzt eben in Europa dieses Transparenzgesetz, das in nationales Recht umgesetzt werden muss bis 2026. Und das, was dort drinnen steht, ist mehr vom Gleichen. Also mehr Dokumentationsverpflichtungen, mehr Einsichtsrechte für Mitarbeiter, mehr Auskunftspflichten für Unternehmen etc. Also mehr vom Gleichen. Und wenn die Medikation nicht die richtige ist, wird auch die Erhöhung der Dosis zu keiner weiteren Verbesserung führen. Also da würde ich mir wünschen, dass man das halt vom Grundsatz her beleuchtet. Warum kommt es zu dem Thema, das man vermeiden möchte und sich überlegt, was ist dann die richtige Maßnahme? Mehr dokumentieren. Und mehr Rechte für Arbeitnehmer alleine wird es schlichtweg nicht erreichen lassen, das Ziel.
Um noch ein letztes Mal auf diese Rolle des Staats zurückzukommen, liegt es möglicherweise daran, dass man hier in Europa denkt, dass der Staat die Probleme zu lösen hat und dass man zu wenig Vertrauen in selbstregulierende Kräfte des Marktes hat. Ich darf dazu zitieren jemanden, der letzte Woche bei mir im Pressepodcast war, der CEO eines börsennotierten Immobilienentwicklers. Der hat zu seinem Thema gesagt, ich glaube, wir müssen uns in Europa freimachen von dem Gedanken, nach staatlichen Regulierungen zu rufen, wenn irgendeine Wirtschaftsbranche gerade ein Problem hat. Der Direktor einer renommierten österreichischen Denkfabrik hat das ein bisschen spitzer formuliert. Der hat gesagt, mehr Markt, weniger Marx, mehr Freiheit, weniger Regulierung. Das ist ein gutes Stichwort. Es wird mehr Freiheit versprochen. Vielleicht, wenn Sie das noch aufgreifen, ich glaube, da liegt auch ein Missverständnis vor.
Also Sie haben jetzt zwei Herren zitiert, die aber von unterschiedlichen Themen sprechen, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Das erste Zitat spricht eigentlich davon, dass der Staat nicht alle Probleme lösen kann. Und das Rufen nach dem Staat, wenn es Probleme gibt, ist sozusagen der falsche Ansatz. Und das halte ich für grundsätzlich richtig, kann ich nur zu 100,0% unterschreiben. Sie kennen auch das Zitat von John F. Kennedy, man sollte nicht fragen, was der Staat für einen tun kann, sondern man sollte sich fragen, was man für den Staat tun kann. Das wäre die richtige Einstellung. Also Freiheit im Sinn von, jeder hat eine eigene Verantwortung, die auch wahrnehmen sollte, das wird sein. Also das wäre schon ein kleiner Gamechanger. Wir haben vielleicht gerade auch in Österreich, aber nicht nur seit der Pandemie, so ein bisschen die Wohlfühlgesellschaft entwickelt und der Staat ist dafür verantwortlich, dass eben jede Unbill, die so passiert, irgendwie abgefedert wird. Das kann der Staat aber nicht leisten. Und die Konsequenzen aus dieser Einschränkung sehen wir in dem Budgetdefizit, das in Österreich vorhanden ist. Es ist sehr viel Geld ausgegeben worden, das wir nicht gehabt haben. Und die Konsequenzen daraus sind allbekannt und werden dazu führen, dass wir jetzt den Gürtel doch einigermaßen enger schnallen müssen. Und wir sollten das verstehen als Lernerfahrung und diese Eigenverantwortung wieder etwas mehr in den Vordergrund schieben. Also der Staat ist nicht für alles verantwortlich, sondern der Staat ist dafür verantwortlich, dass er die Rahmenbedingungen vorgibt, die gesellschaftspolitischen Ziele definiert und halt den Rahmen dafür schafft, dass sie erreicht werden können. Aber für mehr dann in Wirklichkeit auch schon nicht mehr. Das ist das erste Zitat, das Sie gehabt haben. Das zweite Zitat ist ein magischer Spruch, also mehr Markt, weniger Marx. Kann man auch unterscheiden, man muss sich nur überlegen, was ist damit gemeint und wie viel davon ist dann auch gemeint. Weil der Markt für sich völlig sich selbst überlassen, also unreguliert, führt auch immer zu einem entsprechenden Optimum in Richtung des Optimierungswertes. Und wenn der Optimierungswert für die Unternehmen der sogenannte Shareholder Value ist, dann wird alles gemacht, dass der möglichst groß ist. Und das muss nicht zwingend im Interesse der Gesellschaft sein. Da vielleicht ein sehr bekanntes Beispiel ausgreifen, der Dieselskandal in Deutschland. Ja, dann sehen Sie, was Unternehmen machen, wenn sozusagen der Shareholder Value ganz oben steht. Dann wird das gemacht, was halt am günstigsten ist, was den kleinsten Aufwand darstellt. Das ist aber möglicherweise nicht das gesellschaftspolitisch erwünschte Ziel. Also ich glaube, es braucht die richtige Balance. Mehr Markt, weniger Marx würde ich auch unterschreiben, aber ein Markt ohne entsprechende Randbedingungen, entsprechende Regulative, die auch überwacht werden, wird sich immer seinem Optimum versuchen zu nähern und das Optimum für den Markt ist maximal möglicher Shareholder Value und das ist nicht unbedingt im Interesse der gesamten Gesellschaft.
Wenn man den Staat wie ein Unternehmen oder wie ein Startup führt, wir können das in den nächsten Jahren beobachten, in Amerika in der Pilotstudie von Musk und Trump, dann ohne Regulierung offensichtlich und nur im Eigeninteresse, dann hakt das. Da fehlt die Verantwortung, der gesellschaftliche Mehrwert. Das ist das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was fehlt, wenn der Staat seiner Verantwortung nicht nachkommt, zu regeln. Und die Rahmenbedingungen zu setzen, damit Unternehmen sozusagen ihren eigenen Interessen nachgehen können, aber insgesamt die Interessen der Gemeinschaft vertreten werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja und nein, Herr Lenoble. Vielleicht, weil Sie das Thema USA wieder in den Vordergrund gerückt haben, ist ein großes Experiment, das da läuft, das der Herr Trump mit dem Herrn Musk gemeinsam hier veranstaltet. Der Ausgang ist noch ungewiss, aber man darf zumindest einige Fragezeichen stellen. Es ist so, dass ja wirklich unfassbar viele Beamte freigesetzt wurden in relativ kurzer Zeit und dass das schon zu entsprechenden Auswirkungen geführt hat. Wenn man sich zum Beispiel das Thema Flugsicherung in den USA überlegt, das ist ohnehin ein Thema, das immer wieder in der Kritik steht, weil die großen Unfälle dieser Welt, die mit Flugzeugen passiert sind, sind unter Aufsicht der FAA passiert. Und das deswegen, weil man dort kein System hat wie in Europa, sondern in Wirklichkeit der Flugzeughersteller sich eben selber überwacht. Er wird von der Behörde mandatiert, dass er seine eigenen Prozesse überwacht. Man macht also, wenn Sie so wollen, den Bock zum Gärtner. Und das hat dann dazu geführt, dass es eben einige sehr unliebsame Unfälle gegeben hat, die zeigen, dass dieses System halt seine Schwächen hat, weil sich eben die Eigenverantwortung nicht immer so manifestiert, wie man sich das wünscht. Wenn man jetzt noch weniger macht, als man bisher gemacht hat, darf man sich nicht wundern, dass es dann auch entsprechende Schwierigkeiten gibt, weil alles, was sie tun, hat auch entsprechende Konsequenzen. Und weniger Regulative, weniger Überwachung, weniger Bürokratie ist jedenfalls wünschenswert, aber wenn sie es an der falschen Stelle zurücknehmen, die Überwachung, dann wird der Markt so nicht mehr funktionieren und die Konsequenzen werden dann da sein und in diesem Fall halt auch für Leib und Leben.
Und gerade bei der von Ihnen angesprochenen Flugbehörde wurden ja massiv Personen eingespart oder gefeuert, so ist wie man das, sagen ja. würde.
Und teilweise wurden sie bereits wieder zurückgeholt, weil man gesehen hat, dass sich die Schlichte gar nicht mehr aufrechterhalten lässt. Also der Ansatz mit der Kettensäge auf der Bühne ist vielleicht sehr publikumswirksam und findet dann entsprechenden Applaus in den Social Media. Aber ob das der richtige Ansatz ist, ob der reflektiert genug ist bei so einem ernsten Thema, möchte ich schon in Frage stellen.
Vielleicht ist der Ansatz von Mario Draghi reflektierter. Der italienische Wirtschaftswissenschaftler, Zentralbanker und ehemalige italienische Ministerpräsident hat im Draghi-Report zur Entwicklung Europas im Ende des letzten Jahres den Satz festgehalten, starke Rechtsrahmen haben es der EU ermöglicht, ein hohes Maß an wirtschaftlicher Integration und menschlicher Entwicklung mit einem geringen Maß an Ungleichheit zu verbinden. Das heißt, das scheint offensichtlich der europäische Weg zu sein, auch um sich in dem verändernden Weltgefüge einen eigenen Platz zu sichern. Es geht also um Werteorientiertheit, auch um moralische Fragen. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja und nein. Vielleicht sollte man es versuchen, in den größeren Kontext zu stellen. Also das, was Herr Draghi in seinem Report geschrieben hat, finde ich, ist durchaus zutreffend. Aber lassen Sie uns das ein bisschen reflektieren. Sie hatten ganz am Anfang des Gespräches diese Statistik mit mir geteilt, dass sich der Anteil Europas an der Weltwirtschaft eben halbiert hat seit 1980. Das ist zwar statistisch richtig, aber traue keiner Statistik, die du nicht selber gemacht oder gefälscht hast. Und das ist auch hier der Fall, weil für Europa selbst ist es so, dass sich in dem Zeitraum das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verdoppelt hat. Das heißt, der Wohlstand in Europa hat sich in diesem Zeitraum sehr, sehr positiv entwickelt und das geht, wenn Sie die Statistik so bringen, ein wenig unter. Da hat man das Gefühl, es ist total schlecht geworden. Ist es nicht, sondern der Wohlstand hat sich, wenn Sie so wollen, verdoppelt und das wird da so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Und der einzige Grund, warum der Anteil gesamten Weltwirtschaftsprodukt sozusagen kleiner geworden ist, ist die enorme Aufholphase, vor allem bei den Schwellenländern in China und in Indien. Und liegt nicht daran, dass es uns in Europa schlecht gegangen ist, sondern die anderen holen halt einfach auf, kommen aber von einer Basis, die viel, viel kleiner ist. Und wenn Sie sich vergleichen mit den USA, was auch gerne gemacht wird, ist es zutreffend, dass dort das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf höher ist als in Österreich. Aber nicht jeder hat was davon, weil das soziale Ungleichgewicht in den USA ist ungleich größer als bei uns. Insofern hat Herr Draghi vollkommen recht. Die Ungleichheiten in Europa sind viel, viel weniger ausgeprägt als in Amerika. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenn Sie auf der richtigen Seite sind, geht es Ihnen dort tatsächlich besser. Aber es sind eben nicht alle auf der richtigen Seite. Deswegen bin ich nicht sicher, ob der Vergleich mit USA für die Europäer dann immer so vorteilhaft wäre.
Ja, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Ich möchte Sie abschließend als CEO des TÜV Austrias noch etwas fragen. TÜV, das steht ja für Technischer Überwachungsverein. Ich darf Sie also in Ihrer Kernkompetenz ansprechen, wenn ich Sie frage, inwiefern Überwachung, auch ein negativ konnotierter Begriff oftmals, notwendig ist, um Technik sicher verfügbar zu machen. Sie haben das heute im Verlauf des Gesprächs schon mal angesprochen. Vielleicht, wenn Sie dann noch einige Beispiele nennen und damit auch eigentlich den europäischen, österreichischen und europäischen Weg noch einmal skizzieren im Umgang Technik, Regulierung, Überwachung.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Da darf ich ein bisschen in unsere Geschichte gehen. Also wir sind als Unternehmen vor mittlerweile fast 153 Jahren gegründet worden, und zwar von der österreichischen Industrie. Und der Hintergrund war, dass eine neue Technologie damals im Zuge der ersten industriellen Revolution, die Dampftechnologie, große Probleme gemacht hat hinsichtlich Sicherheit und Verfügbarkeit. Und man wollte halt eine Instanz schaffen, die sich darum kümmert, dass diese neue Technologie sicher und verfügbar gemacht wird. Und in diesem Sinn ist Überwachung dann etwas Positives, weil es hilft, dass eben eine Technologie gut und sicher eingesetzt werden kann. Und wir sehen unsere Aufgabe genau darin. Wir sehen unsere Aufgabe nicht dabei, jetzt irgendwelche Dinge zu verhindern, sondern wir sehen uns als, auf Neudeutsch würde man sagen, Enabler und beschäftigen uns damit, dass man neue Technologie halt begleitet, damit sie sicher eingesetzt werden kann. Und heute ist es halt nicht mehr die Dampftechnologie alleine, sondern heute sind es halt ganz moderne Themen, wie zum Beispiel OT Security oder künstliche Intelligenz, mit denen wir uns beschäftigen, aber niemals um Dinge zu verhindern, sondern um sicherzustellen, dass moderne Technik halt im Sinne oder zum Nutzen der Menschheit gut eingesetzt werden kann. Und Überwachung ist in dem Fall dann eben kein Verhinderungsakt, sondern ein Ermöglichungsakt, weil wir wollen, dass die Dinge halt so laufen, dass sie zum Nutzen der Menschen dienen, damit die Welt ein bisschen ein besserer und sicherer Ort wird. Und dem fühlen wir uns halt ganz und gar verschrieben.
Das betrachte ich als ein sehr angenehmes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Lenobel. Danke.
Das war der Pressepodcast zum Thema Regulierung zwischen Wachstumsbremse und Innovationstrigger. Vielen Dank fürs Zuhören.